gekommen. Was gibt es bei uns Neues in Wiesbaden? Wir sind ja doch als Gemeinden verbunden. Wir haben im Herbst haben wir Bibelaktionstage, da soll die Bibel im Mittelpunkt stehen, steht sie natürlich immer bei uns in einer Gemeinde, aber in ganz besonderer Weise. Wir werden einige Vorträge hören, einige Aktionen haben zum Thema Bibel. Vielleicht werdet ihr auch einiges davon hören und wenn es euch interessiert, seid ihr auch herzlich eingeladen. Eine traurige Nachricht habe ich mitzuteilen. Einige von euch oder sicher die meisten kennen Günter Kassens. Der ist beim Autofahren bewusstlos geworden. Die hatten einen Unfall natürlich dann. Er ist ins Krankenhaus gekommen, muss jetzt einen Herzschrittmacher bekommen und ist also noch sehr frisch. Und wir hoffen, dass auch das gut ausgeht und gut weitergeht. Ja, dann kommen wir zum Bibeltext. Matthäus 21, die Verse 10 bis 17. Es schließt an den Bericht von dem Einzug Jesu in Jerusalem und geht dann weiter zur Tempelreinigung. Matthäus 21, die Verse 10 bis 17. Als Jesus zu Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? Das Volk aber sprach: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Und Jesus ging in den Tempel hinein und trieb heraus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß um der Wechsler Tische und die Stühle der tauben Krämer und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Und es gingen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Da aber die hohen Priester und Schriftgelehrten sahen die Wunder, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten: Hosianna, dem Sohn Davids, wurden sie entrüstet und sprachen zu ihm: Hörst du auch, was diese sagen? Jesus sprach zu ihnen: Ja, habt ihr nie gelesen? Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du Lob zugerichtet. Und er ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und blieb daselbst über Nacht. Fast täglich hören oder lesen wir in den Medien von Attentaten, vor allem in den Ländern des Nahen Ostens, aber mittlerweile sind die ja auch diese Attentate zu uns gekommen. Unzählige Menschen kommen um, weil sich Terroristen in ihrem religiösen Fanatismus in die Luft sprengen. Religiöse Fanatiker, Glaubenseiferer, die mit brutaler Gewalt ihre Ideologie durchsetzen wollen. Und sie sind uns zu Recht suspekt. Aber nun hören wir auch, dass Jesus tatkräftig, fast unter Anwendung von Gewalt, den Gottesdienst stört. Und das direkt auf dem Tempelberg. Der Tempelberg ist ja einer der sensibelsten und umstrittensten Flecke der Erde bis heute. Und Johannes berichtet zudem in seinem Evangelium, dass den Jüngern bei diesem Vorgehen Jesu das Wort in den Sinn kam: Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Jesus, ein religiöser Eiferer, der auf dem Tempelberg randaliert? Angesichts der politischen Weltlage, der vielen terroristischen Attacken und Angriffe, die wir doch erleben, nehmen wir solch einen Bericht eher zurückhaltend auf. Passt Jesus in diese Reihe von Gewalttätern? So wollen wir doch Jesus nicht. Ist unser Glaube da anzusiedeln, wo der IS zu finden ist und Al-Qaida? Noch vor 20, 30 oder 40 Jahren wäre dieser Text, den wir heute gelesen haben, positiver angekommen. So in den 60er Jahren, Jesus als Revoluzzer, der sich mit dem Establishment anlegt, der Missstände anprangert, der tatkräftig gegen das Unrecht vorgeht. Das war eine populäre Sicht von Jesus damals. Aber mittlerweile haben sich die politischen Zustände geändert. Und damit auch unsere Sichtweise der Dinge. Religiöse Fanatiker machen uns Angst, sie verbreiten Grauen und Schrecken und mit ihren Aktionen führen sie doch nur in die Sackgasse. Aber gehört Jesus wirklich zu diesen Glaubenseiferen, zu diesen radikalen religiösen Fanatikern? Lässt sich sein drastisches Vorgehen auf dem Tempelberg in einer Reihe sehen mit den Aktionen religiöser Radikaler unserer Zeit? Schauen wir uns doch genauer an, was Jesus da tut. Stellen wir uns das vor, es ist kurz vor dem Passafest. Eine große Menschenmenge drängt sich im Tempelbezirk von Jerusalem. Und da ist es ganz klar, dass Jesus hier mit vielen verschiedenen Menschen und Gruppen von Menschen in Berührung kommt. Und diese werden auch im Text genannt und wir werden uns im Einzelnen diese Menschen ansehen und wie Jesus mit ihnen umgeht. Das sind zuerst Jesus und die Käufer und Verkäufer. Da ist Jesus und die Kranken und die Kinder. Und da ist Jesus und die Hohenpriester und Schriftgelehrten. Und wenn wir uns das näher ansehen, werden wir immer wieder auf diese Frage stoßen, die auch damals die Menschen in Jerusalem beschäftigte. Wer ist der? Wer ist Jesus? Jesus und die Käufer und die Verkäufer. Jesus ist in Jerusalem eingezogen, ist auf einem Esel geritten und nun ist er in Jerusalem und er geht in den Tempel. Wenn hier von dem Tempel die Rede ist, ist nicht nur das Gebäude selbst gemeint, sondern der herodianische Tempel damals war ja ein großer Tempelbezirk mit vielen verschiedenen Vorhöfen. Und hier auf dem sogenannten Vorhof der Heiden sieht Jesus ein geschäftiges und geschäftliches Treiben. Dieser Teil des Tempels war für die Nichtjuden bestimmt, denen es ja nicht gestattet war, das Innere des Tempels zu betreten. Da auf dem Vorhof der Heiden wird Geld gewechselt. Und das war nötig, da damals viele verschiedene Münzen und Währungen im Umlauf waren und die Tempelsteuer in einer festgelegten Währung bezahlt werden musste. Da werden Tauben verkauft. Wir wissen, das war die Opfergabe der Ärmeren. Und davon gab es offensichtlich eine ganze Menge. Geschäfte werden getätigt, die notwendig waren, um den Tempeldienst bei diesem Massenansturm des Festes durchführen zu können. Möglicherweise wurden dabei auch Käufer übers Ohr gehauen. Es wurden vielleicht überteuerte Preise gefordert, denn wenn die Nachfrage groß ist, so kurz vor dem Passafest, dann steigen schon mal die Preise. Und wenn Jesus hier von einer Räuberhöhle spricht, dann könnte das ein Hinweis auch auf fragwürdige Geschäftspraktiken sein. Doch wenn wir uns den Text anschauen, wird schnell klar, wirtschaftliches Unrecht steht hier nicht im Vordergrund. Denn Jesus geht ja nicht nur gegen die Verkäufer vor, sondern auch gegen die Käufer. Das Handeln Jesu richtet sich hier nicht gegen soziale und wirtschaftliche Missstände, erstattet hier keine Revolution gegen Geschäftsleute und Wohlhabende. Ja, wenn wir uns das mal genau überlegen, er vertreibt ja die Geldwechsler und Taubenhändler nicht grundsätzlich auf Dauer von dem Tempelbezirk. Das hätte er auch gar nicht gekonnt. Wir können doch davon ausgehen, dass die Händler kurze Zeit, spätestens am nächsten Tag, ihre Tische und Bänke wieder aufgestellt haben und ihre Geschäfte fortgeführt haben. Aber was Jesus hier tut, er setzt ein Zeichen. Jesus setzt ein Zeichen, wie es die Propheten des Alten Testaments auf Geheiß Gottes immer wieder gesetzt haben. So ging Jesaja zum Beispiel 3 Jahre lang nur im Hemd und barfuß in Jerusalem umher, als Zeichen dafür, dass die Assyrer einmal die Ägypter im Hemd und barfuß gefangen wegführen würden. Jeremia machte sich aus Stricken und Hölzern ein Joch und legte es sich auf den Nacken, um die Völker dazu aufzurufen, sich unter das Joch des Königs von Babylon zu beugen. Hosea heiratete auf Gottes Befehl hin eine Hure und zeugte Kinder mit ihr, um dem Volk Israels seine eigene Untreue Gott gegenüber vor Augen zu führen. Zeichen werden gesetzt. Und das tut Jesus hier. Er wirft die Handelstreibenden aus dem Tempel. Warum? Was will er mit diesem Zeichen sagen? Das Geldwechseln und der Kauf und Verkauf von Tauben war doch notwendig für den Tempeldienst. Auch Maria und Josef hatten damals, als sie das Jesuskind in den Tempel gebracht, Tauben geopfert. Was prangerte Jesus hier eigentlich an? Was machten die Leute falsch? Jesus zitiert ein Wort aus dem Propheten Jeremia. Wir haben es ja am Eingang gehört. Dort heißt es: Ihr seid Diebe, Mörder, Ehebrecher und Meineidige und opfert dem Baal und lauft fremden Göttern nach, die ihr nicht kennt. Und dann kommt ihr und tretet vor mich in diesem Haus, das nach meinem Namen genannt ist, und sprecht: Wir sind geborgen. Und tut weiter solche Gräuel. Haltet ihr denn dies Haus, das nach meinem Namen genannt ist, für eine Räuberhöhle? Siehe, ich sehe es wohl, spricht der Herr. Damit war verbunden bei Jeremia die Unheilsdrohung, dass der Tempel zerstört werden würde. Und das geschah dann tatsächlich im Jahr 586 vor Christus, als die Babylonier die Stadt Jerusalem einnahmen. Wenn nun Jesus dieses Wort aus dem Propheten Jeremia hier zitiert und dabei die Tische und Bänke der Geldwechsler und Händler umstürzt, dann steht damit auch eine Gerichtsandrohung im Raum. Es kann nämlich passieren, dass in Kürze nicht nur Bänke und Tische umgestürzt werden, sondern der Tempel insgesamt. Und kein Stein wird auf dem anderen bleiben. So wie zur Zeit Jeremias legten auch die Menschen zur Zeit Jesu größten Wert auf den Tempelkult. Und der Opferdienst florierte. Aber offensichtlich hatte hier eine Akzentverschiebung stattgefunden. Das Äußere des Tempeldienstes, das damit verbundene Geschäft, war in den Vordergrund gerückt. Die geschäftliche Seite des Kultes, das Ritual der Opferhandlung selbst, nahm einen zu breiten Raum ein. Aber es fand keine innere Hinwendung des Herzens zu Gott statt. Oft diente der Gottesdienst nur als frommer Anstrich für ein Leben, das von Selbstsucht, Überheblichkeit, Trachten nach Reichtum und Anerkennung geprägt war. Dies Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. So beschreibt Jesus an anderer Stelle die geistliche Situation des Volkes. Und dagegen setzt er ein deutliches und ernstes Zeichen. Ein Zeichen, das etwas vom Zorn Gottes gegen hohle Frömmigkeit und falschen Gottesdienst deutlich macht. Im Neuen Testament wird die Gemeinde, wird aber auch jeder einzelne Christ als Tempel Gottes bezeichnet. Ist doch bei uns eine Tempelreinigung nötig? Vielleicht ist unser Leben nicht von Selbstsucht und Überheblichkeit bestimmt. Vielleicht beuten wir niemanden aus. Oder doch? Aber was doch ganz leicht passieren kann, auch bei uns, ist doch, dass eine Akzentverschiebung stattfindet. Wir gehen auf in der Gemeindearbeit, in den äußeren Aktivitäten. Wir sind kirchlich engagiert, wie man so etwas sagt. Unser Terminkalender ist voll von Gemeindeterminen. Wir besuchen Gottesdienste und fromme Veranstaltungen. Und dann kann es ganz leicht passieren, dass es uns mehr um die christlichen Aktivitäten geht, als um Gott selbst. Der chinesische Christ Watchman Nee unterschied in einem seiner Bücher zwischen dem Dienst am Haus des Herrn und dem Dienst am Herrn selbst. Wir sind manchmal mehr mit dem Dienst am Haus des Herrn beschäftigt, mit den notwendigen christlichen Tätigkeiten und nicht mit dem Herrn selbst. Und unsere frommen Aktivitäten bekommen dann manchmal so eine Eigendynamik, dass sie zum Selbstzweck werden. Dabei sollen sie doch eigentlich dazu dienen, unsere Herzen auf Gott hin auszurichten und andere in Kontakt mit Gott zu bringen. Das meint Jesus, wenn er vom Tempel als dem Haus des Gebets spricht. Und er verweist damit auf ein Wort des Propheten Jesaja, wenn er von dem Haus des Gebets spricht. Denn Jesaja sagt: Und die Fremden, die sich dem Herrn zugewandt haben, ihm zu dienen und seinen Namen zu lieben, die will ich zu meinem heiligen Berg bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus. Denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Der Tempel sollte eine Stätte sein, an der nicht nur Juden, sondern Menschen aus allen Völkern sich Gott nahen durften. Ich will sie erfreuen in meinem Bethaus, sagt Gott. Das ist das Ziel, dass wir uns über Gott freuen. Gott möchte uns immer wieder durch seine Gegenwart erfreuen. Und einer hatte das im Alten Testament am besten verstanden, der König David. Er spricht sehr oft vom Tempel, aber er bleibt da nie bei den Äußerlichkeiten stehen. Und so betete er: Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich im Haus des Herrn bleiben möge mein Leben lang, zu schauen die Freundlichkeit des Herrn. David war ein aktiver Mensch, der viel für Gott und sein Volk bewirkte. Aber im Zentrum seines Lebens standen nicht seine Aktivitäten, sondern da stand Gott. Was er auch tat, alle frommen Handlungen, aller Opferdienst waren Ausdruck dafür, dass er Gott liebte und dass sein Herz auf ihn ausgerichtet war. Jesus setzt hier ein Zeichen, drastisch, provokant, unübersehbar. Was mochten die Geldwechsler und die Taubenhändler und die Tempelbehörden gedacht haben? Eine Frage stellte sich ihnen auf jeden Fall: Mit welchem Recht tut er das? Mit welchem Recht bringt er hier den ganzen Gottesdienst in Unordnung? Wer ist es eigentlich, dass er es wagt, einfach hier in den Tempeldienst einzugreifen? Ja, wer ist er? Kurz vorher war ja Jesus auf dem Esel in Jerusalem eingeritten und er war als König Israels, als Messias gefeiert worden. Und nun tut er so, als ob er selbst der Hausherr im Tempel wäre. Mein Haus soll ein Bethaus heißen, zitiert er den Propheten Jesaja, und man könnte fast meinen, als sieht er wirklich den Tempel als sein eigenes Haus an. Mein Bethaus, sagt er. Erfüllt sich hier, was Maleachi vorausgesagt hatte? Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht. Er wird die Söhne Levis reinigen und läutern wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfer darbringen in Gerechtigkeit. Wir erfahren nicht, was die Geldwechsler und Händler wirklich gedacht haben. Sicherlich empfanden einige von ihnen das Vorgehen Jesu als störend und geschäftsschädigend. Nirgends lesen wir, dass sie Jesus wirklich als Herrn des Tempels, als Messias anerkannt hätten. Die Frage aber bleibt für uns: Erkennen wir Jesus als Herrn an? Als den Herrn der Gemeinde und als den Herrn unseres persönlichen Lebens, als den Hausherrn, der bei uns aufräumen darf, der uns reinigen darf, damit wir, so wie es Jesaja sagt, ihm dienen in Gerechtigkeit und er uns erfreuen kann mit seiner Gegenwart. Ja, das sind Jesus, die Käufer und die Verkäufer. Das sind auch Jesus und die Kranken und die Kinder. Wie wir es gesehen haben, religiös motivierte Gewaltaktionen sind heute an der Tagesordnung und sie verursachen Leid, Trauer, Schmerz und Zerstörung. Und wenn wir die Kriegsberichte sehen und hören, dann wissen wir, vor allem sind Frauen und Kinder davon betroffen. Das Vorgehen Jesu im Tempel hier ist radikal. Aber es gehört nicht zu dieser Art von gewalttätigen Handlungen, von denen wir heute so viel mitbekommen. So drastisch sein Vorgehen auch ist, es stößt die Menschen nicht ab. Es sind gerade die Schwachen und die Kinder, die jetzt zu ihm kommen. Der Zorn Jesu, wie er sich in der Tempelreinigung zeigt, ist nicht zerstörerisch, sondern er schafft Raum für Gottes heilendes und rettendes Handeln. Die Blinden und Lahmen, die sich gewöhnlich im Tempel aufhielten, eher außerhalb, die aber bei der Geschäftemacherei völlig außen vor blieben, vielleicht mal höchstens ein Almosen abbekamen, die kommen nun zu Jesus. Die kommen nun in den Mittelpunkt und sie werden geheilt. Die Kinder laufen herbei und rufen: Hosianna, dem Sohn Davids. Und so wird der Tempel zum Ort der Heilung und des Lobes Gottes. Ja, gerade die Kranken und Schwachen fühlen sich von Jesus angezogen. Und von allen Menschen, die in diesem Bericht vorkommen, sind sie die Einzigen, die die Macht Jesu wirklich erkennen und die Hilfe und Heilung für ihr Leben erfahren. All die anderen, die Händler in ihrem Wohlstand, die Schriftgelehrten und Priester in ihrer Weisheit, erkennen die Autorität Jesu nicht an. Sie gehen nicht hin zu Jesus, um Hilfe und Rettung von ihm zu erhalten. Die Starken bedürfen nicht des Arztes, sondern die Kranken. Das hatte Jesus schon selbst festgestellt. Und wir selbst wissen das ja auch sehr genau. Wenn es bei uns im Leben gut geht, wenn alles nach unseren Wünschen läuft, dann haben wir schnell das Gefühl, auch ohne Gott klarzukommen. Ich habe jetzt was in Idea Spektrum gelesen. Ich weiß nicht, ich glaube so 80% der Menschen in Deutschland sagen, auch ohne Gott glücklich zu sein. Das geht. Aber wenn die Probleme auftauchen, wenn wir in Schwierigkeiten geraten, dann fangen wir an zu suchen, dann wenden wir uns Gott zu. Die Blinden und Lahmen gingen zu Jesus und er heilte sie. Ich wünschte, wir würden es heute auch mehr erleben, dass Menschen von Jesus geheilt werden. Und ich weiß nicht, warum es nicht häufiger geschieht. Aber wir haben die Zusage, dass keiner sich umsonst an Jesus wendet. Die Blinden und Lahmen damals gingen zu Jesus. Wollen wir dann ferne stehen bleiben? In Unglauben, im Zweifel, in Resignation? Laufen wir doch ihnen hinterher, hin zu Jesus. Sie gingen zu ihm und er heilte sie. Wenn wir zu Jesus kommen, wir wissen nicht, was er macht. Aber wir wollen darauf vertrauen, dass er es richtig macht, dass er uns nicht enttäuscht. Und das sind dann die Kinder, die den Ruf Hosianna, dem Sohn Davids, aufgeschnappt haben bei der Volksmenge beim Einzug in Jerusalem. Und das wiederholen sie nun unbekümmert im Tempel. Dabei sprechen das Rufen der Kinder und auch die Heilung der Lahmen und Blinden eine eindeutige Sprache, wenn es darum geht, wer ist Jesus? Sie weisen Jesus als den Messias, als den verheißenen Retter aus. Denn für die messianische Heilzeit hatte Jesaja vorausgesagt, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Das wurde an dieser Stelle Wirklichkeit. Zeichenhaft wurde es Wirklichkeit, wie ein Blitzlicht, das plötzlich die Dunkelheit erhellt und etwas von der Wirklichkeit Gottes zeigt. Und der Titel Sohn Davids, der nun im Tempel widerhallte, war ja die Bezeichnung für den Messias schlechthin. Denn Gott hatte dem David ja verheißen, dass in alle Ewigkeit ein Nachkomme von ihm auf dem Thron Israels sitzen würde. Und so wartete das Volk auf diesen königlichen Erretter aus dem Geschlecht Davids. Damit war nicht unbedingt vorgegeben, dass dieser Retter, der Messias, göttlich sein müsste. Aber als die Hohenpriester und Schriftgelehrten sich bei Jesus beschweren, dass die Kinder ihn laut als Sohn Davids feiern, da antwortet Jesus ihnen mit einem Zitat aus Psalm 8. Habt ihr nie gelesen? Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet? Wenn wir mal genau hinschauen, dann merken wir, was Jesus hier sagt, an Brisanz gar nicht zu überbieten ist. In Psalm 8 heißt es: Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Du zeigst deine Hoheit im Himmel. Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Merk mir, was Jesus hier tut. Er bezieht diese Aussage auf sich selbst. Wenn die Kinder ihn als Sohn Davids bezeichnen, dann sagt er, dieses Lob, von dem im Psalm 8 die Rede ist, das gilt mir. Ich bin der, der Himmel und Erde gemacht hat, dessen Hoheit am Himmel sichtbar ist. Und wenn die Kinder mich loben, dann loben sie Gott. Und der bin ich. Er ist der, dem das Lob Gottes rechtmäßig zukommt. Können wir auch so unbekümmert und so selbstverständlich wie die Kinder im Tempel Jesus als Herrn und Retter der Welt verkünden? Jesus hat uns ja die Kinder als Vorbild gegeben. Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Kleine Kinder sind völlig von ihren Eltern abhängig. Sie vertrauen ihnen uneingeschränkt und bedingungslos. Genauso sollen und dürfen wir uns Gott gegenüber verhalten. Und so sind es die Kinder, die hier die Wahrheit über Jesus verkünden. Eine Wahrheit, die den hohen Priestern und den Schriftgelehrten völlig verschlossen bleibt. Und damit kommen wir zu ihnen, zu den hohen Priestern und Schriftgelehrten. Im Text heißt es, als aber die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien, Hosianna dem Sohn Davids, entrüsteten sie sich. Wie kann das eigentlich sein? Sie sehen ein Wunder. Lahme können gehen, Blinde können sehen. Da geschehen Wunder. Und anstatt zu glauben, regen sie sich auf. Wir meinen doch, wenn Gott ein Wunder tun würde, dann würden alle an ihn glauben. Aber hier sehen wir, dass das offensichtlich so gar nicht funktioniert. Wenn Gott ein Wunder tun würde, würden die Menschen an ihn glauben? Tatsächlich ist es so, wenn Menschen offen sind für Gott, wenn sie an ihn glauben, dann kann das Wunder ihren Glauben stärken. Aber wenn sich Menschen von vornherein Gott gegenüber verschließen, dann wird auch ein Wunder sie nicht zwangsläufig zum Glauben führen. Ganz im Gegenteil. Die hohen Priester und Schriftgelehrten sahen das Wunder und entrüsteten sich. Warum? Ihnen ging es nicht wirklich um die Wahrheit. Es ging ihnen um die Verteidigung ihrer persönlichen Machtposition. Am nächsten Tag führten sie ein Gespräch mit Jesus und das ist sehr erhellend. Da fragten sie nämlich Jesus, mit welchem Recht tust du das alles? Wer hat dir die Vollmacht gegeben? Das ist eine ganz berechtigte Frage. Und Jesus stellt ihnen eine Gegenfrage. Er sagt, wenn ihr mir meine Frage beantwortet, dann werde ich euch sagen, woher ich die Autorität habe, so zu handeln. Und er fragt sie, die Taufe des Johannes, war sie, woher stammte sie? Vom Himmel, das heißt von Gott oder von den Menschen? Die Schriftgelehrten und Priester überlegen nun hin und her. Sie sagen, wenn wir antworten vom Himmel, Johannes kam im Auftrag Gottes, dann wird er zu uns sagen, warum habt ihr dann Johannes nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen, nein, Johannes kam nicht von Gott, das hat er sich selbst ausgedacht, das war alles rein menschlich, dann müssen wir vor dem Volk Angst haben, denn die verehren den Johannes. Das überlegen sie hin und her und schließlich sagen sie, wir wissen es nicht. Und in diesem Gespräch wird deutlich, den führenden Priestern und Schriftgelehrten ging es nicht wirklich um die Wahrheit, sondern sie lavieren herum, sie denken strategisch. Und ihre Antwort ist, wir wissen es nicht. Aber dieses "Wir wissen es nicht" ist nicht das Ergebnis einer gescheiterten Suche nach Wahrheit, sondern sie antworten so, weil sie nicht zugeben wollen, dass sie sich argumentativ in einer Sackgasse befinden, weil sie sich so der Wahrheit verschließen. Kann sie auch kein Wunder überzeugen, sondern selbst ein Wunder reizt sie nur zum Widerspruch. Es kann durchaus sein, dass auch wir manchmal ins Zweifeln kommen. Ist das eigentlich richtig, was wir glauben? Jesus, wer bist du eigentlich? Bist du wirklich der Messias? Bist du wirklich der Sohn Gottes? Oder bist du doch nur ein Mensch gewesen? Wenn wir ehrlich fragen, dann wird Jesus unsere Fragen ernst nehmen. Und wenn wir aufrichtig nach der Wahrheit suchen, wird er sie uns finden lassen. Wenn wir aber nicht vorbehaltlos fragen, wenn wir die Wahrheit eigentlich nicht wissen wollen, denn sie könnte ja unbequem sein, es könnte ja sein, dass wir uns verändern müssen, dann werden wir keine Antwort finden. Als sich die Hohenpriester und Schriftgelehrten bei Jesus über das Rufen der Kinder und über die Wunder beschweren, geht Jesus nur ganz kurz auf sie ein. Er zitiert dieses Psalmwort, das ist alles. Und dann heißt es, damit ließ er sie stehen und verließ die Stadt. Er ließ sie stehen und verließ die Stadt. Kann es etwas Schlimmeres geben, als dass Jesus uns stehen lässt? Wenn er uns den Rücken zukehrt und wir uns selbst überlassen bleiben? Wir reden ja manchmal davon, dass wir den anderen in seiner Meinung stehen lassen müssen. Wie schlimm, wenn Jesus das tut, wenn er uns in unserer Meinung stehen lässt, wenn er nicht mehr eingreift, wenn er die Sünde nicht mehr eingrenzt, sondern alles so laufen lässt, wie wir es wollen, wenn er uns nicht mehr zurechtbringt. Paulus schreibt in Römer 1, Vers 24 über die Menschen, die Gott nicht kennen wollen. Darum hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen. Gott greift nicht mehr ein, sondern er überlässt die Menschen sich selbst. Darin liegt das Gericht. Jesus lässt die Priester in ihrer Meinung stehen. Bei der Tempelreinigung zeigt Jesus seinen Zorn und er droht das Gericht an, aber da ist Hoffnung drin. Denn in dieser Gerichtshandlung steckt der Ruf nach Umkehr. Wenn Jesus uns aber stehen lässt, dann hat das Gericht schon begonnen. C.S. Lewis, der englische christliche Denker, hat einmal gesagt, am Ende wird es nur zwei Arten von Menschen geben. Die einen, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und diejenigen, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Da stehen sie vor unseren Augen. Die Käufer und Verkäufer im Tempel, die vielleicht nichts Falsches tun, aber doch an Gott vorbeileben. Das sind die Kranken, die Schwachen und die Kinder, die voll Vertrauen zu Jesus gehen und deren Vertrauen nicht enttäuscht wird. Und das sind die hohen Priester und Schriftgelehrten, die nicht ehrlich nach der Wahrheit fragen und die darum auch keine Antwort finden. Die Frage für uns heute ist, wo findest du dich wieder? Amen.